Das Evangelium des heutigen Sonntags ist zugleich der Predigttext. Er findet sich bei Markus im 12. Kapitel. Jesus fing an, zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon.
Liebe Gemeinde, immer wieder erreichen uns entsetzliche Nachrichten, zum Beispiel vom Krieg oder vom Erdbeben. Was in den Medien nicht so oft angesprochen wird, was aber nicht weniger entsetzlich ist, ist die Verfolgung von Christen in der großen, weiten Welt. Daran wollen wir, wie ich schon sagte, heute am Sonntag Reminiscere auch besonders denken. Die wichtigsten Menschenrechtsorganisationen berichten aktuell von mehr als 360 Millionen Christen, die weltweit diskriminiert, ausgegrenzt, bedrängt oder manchmal auch blutig verfolgt werden. 2022 wurden weltweit über 5000 Kirchen oder kirchliche Gebäude zerstört. Und es wurden fast 600 Christen ermordet, weil sie Christen sind. Traurige Spitzenreiter auf dem sogenannten Weltverfolgungsindex von Open Doors, das ist eine christliche Organisation, sind die drei Länder Nordkorea, Somalia und Jemen. Da können wir, das ist ein Impuls für uns in zwei Richtungen. Einerseits, dass wir dankbar sein dürfen, dass es uns anders geht, dass wir in aller Freiheit unseren Glauben leben dürfen, dass wir hier im Gottesdienst zusammenkommen können, ohne Angst zu haben, dass die Kirche angezündet wird. Und das andere ist, dass wir nicht aufhören sollten, für unsere verfolgten Glaubensgeschwister auch immer wieder zu beten, dass Gott ihnen die Kraft schenkt, im Glauben das auszuhalten und durchzustehen. In unserem Predigttext heute weist Jesus aber auf eine noch ganz andere Bedrohung der Kirche hin. Nicht eine Bedrohung von außen, dass also Kräfte eindringen wollen bei uns und die Kirche auslöschen, sondern das ist eher eine Bedrohung von innen. Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das wir gerade gehört haben, das spricht eine deutliche Sprache. In der Bibel steht der Weinberg immer für das Volk Gottes. damals das jüdische Volk, in unsere Situation hinein übertragen, die Christenheit oder die Kirche. Derjenige, der den Weinberg vor langer Zeit angepflanzt hat, also der Eigentümer, das ist Gott. Der Weinberg gehört ihm. Das jüdische Gottesvolk ist sein Volk und auch wir, die Kirche, sind Gottes Kirche. Der schützende Zaun, das sind die Gebote, die Gott uns gegeben hat und an denen wir unsere Freude haben sollen. Sie bewahren die Kirche vor zersetzenden Einflüssen von außen, so wie es ein Zaun eben tut. Der Turm, das sind die Gotteshäuser, der Tempel damals, wo Gott verehrt worden ist, und heute die Kirchen wie unsere schöne Michaelskirche, wo wir zusammenkommen können und Gott in den Blick nehmen und auf ihn Acht haben. Die Kelter, die steht für das Gemeindeleben. Gottes Wort hören, Gemeinschaft, Brot brechen. Wir wollen jetzt auch das Heilige Abendmahl dann gemeinsam feiern. Gebet, das ist von Anfang an das, was Kirche tat, schon die Jerusalemer Urgemeinde. Und wenn wir das mit anderen tun, dann ist es wie, wenn wir in einer Kelter sind. Wir können uns aneinander reiben, aber hier entsteht auch die Frucht. Wenn man es auf den Weinbau bezieht, die Brühe, so nennen es manche fränkische Winzer, wenn die Trauben dann frisch gepresst sind, aus der schließlich ausgebaut köstlicher Wein wird. Diese köstliche Frucht, die Gott von uns erwartet, das ist die Gerechtigkeit vor ihm. So weit, so gut. Gott stiftet also seine Kirche. Und er sorgt dafür, dass alles Notwendige da ist, damit Gemeinde zu seiner Freude und zu seiner Ehre wachsen und gedeihen kann. Zaun, Turm, Kelter. Das Gleichnis spricht hier eine eindeutige Sprache. Nun sagt Jesus, was ist, wenn der Herr des Weinbergs außer Landes zieht und seinen Weinberg nun anderen anvertraut, wenn er ihn quasi verpachtet. Gott setzt Menschen ein, die sein Volk Israel geistlich führen sollen. Gott setzt Menschen ein, die seine Kirche leiten sollen. Im Judentum waren das die hohen Priester und die Ältesten, in der Kirche dann Petrus und die Apostel und jetzt Bischöfe, Pfarrer, Kirchenvorsteher, bezahlte und unbezahlte Mitarbeiter, alle, die in der Kirche halt irgendwie an irgendeinem Punkt etwas zu leiten haben. Natürlich ist und bleibt Gott gegenwärtig über seiner Kirche heute. Insofern ist sehr spitz formuliert, was Jesus im Gleichnis sagt. Der Herzog außer Landes, das hieße ja, er wäre ganz weg. Das hieße, Gott hat die Kirche uns Leitenden hier überlassen und er selbst interessiert sich gar nicht dafür. So ist es nicht. Aber diese spitze Formulierung hat durchaus ihren Sinn. Denn Gott ist zwar nicht komplett weg, aber er lässt den Führern seines Volkes, den Führern Israels, den Leitern der Kirche tatsächlich über weite Strecken freie Hand, ohne sich einzumischen, ohne sich aufzudrängen. Ich nehme mal Beispiel Kirchenvorstand, übermorgen haben wir wieder Sitzung. Da können wir viel beschließen, ohne dass Gott auf den Tisch hauen würde und sagen würde, so nicht, stopp, das müsst ihr anders machen. Er überlässt es uns, auf seinen Willen zu achten, und darum mühen wir uns ja wirklich, oder auch nicht auf seinen Willen zu achten. Übrigens, ich denke, das kann man schon so sagen, sind nicht nur die Pfarrer und unsere Ältesten, die Kirchenvorsteher, Kirchenleiter, sondern im Grunde ist auch jeder Christ ein kleiner Kirchenleiter. Jeder leitet ein Christenleben, ist verantwortlich für einen Weinstock oder vielleicht auch eine Rebe am Weinberg des Herrn, nämlich für sich selbst. Vielleicht auch für die Familie noch mit dazu. Und auf weite Strecken unseres Lebens machen wir ja auch die Erfahrung, Gott lässt uns. Es ist wie wenn er verreist ist, er verbirgt sich, er lässt uns. Man könnte auch sagen, er vertraut uns. Er vertraut uns seinen Christen, seine Christin an, seinen Weinstock. Und in der Regel haut er nicht auf den Tisch und sagt, stopp, so nicht. Was passiert nun? Der Weinberg ist verpachtet, die Jahre vergehen und den Pächtern des Weinbergs, den Leitungskräften des Weinbergs, steigt die Verantwortung, die der Herr ihnen lässt, zu Kopfe. Sie fragen gar nicht mehr nach dem Weinbergsbesitzer. Sie selbst erleben sich als die Herren des Weinbergs. Sie gestalten den Betrieb des Weinbergs, und zwar so, dass alle Macht und alle Privilegien und alle Vorteile bei ihnen zusammenlaufen. Sie haben den Weinberg fest im Griff. Sie erheben den Anspruch, dass niemand ihnen in die Suppe zu spucken hat und dass sie auch niemals zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie da tun. Vielleicht sahnen sie auch gewaltig ab und sie denken, wie schön das alles läuft. Doch dann passiert aus Sicht der Pächter etwas Unerhörtes. Der Besitzer des Weinbergs meldet sich. Der Besitzer des Weinbergs will etwas von ihnen. Gott will etwas von seinem Volk. Gott will etwas von seiner Kirche auf uns übertragen. Er erinnert die Pächter daran, dass sie nur Pächter sind und dass er der Besitzer ist. Und mehrmals schickt er Knechte, um die Pacht abzuholen, die ihm zusteht, nämlich den Anteil am Wein, dem Anteil an der Frucht. Doch die machthungrigen Pächter jagen die Knechte des Herrn mit leeren Händen wieder fort oder sie bringen sie auf der Stelle um. Jesus spielt hier auf eine Geschichte an, die zu seiner Zeit schon stattgefunden hatte, nämlich die Geschichte der Propheten Israels. Denen ist es so ergangen. Die wurden von Gott in sein Volk, in sein Weinberg hineingeschickt und sie wurden verfolgt, teilweise sogar getötet. Elia, Amos, Jesaja, Jeremia. Von den führenden Leuten Israels wurden sie bekämpft, obwohl Gott sie geschickt hatte. Verfolgung um des Glaubens willens, verfolgte Christen heute, verfolgte Propheten damals. Das hat also eine lange, traurige Tradition. Zuletzt im Gleichnis, wir haben es gehört, schickt der Weinbergsbesitzer nicht einen Knecht, sondern seinen eigenen Sohn. Der Besitzer erwartet, dass die Pächter wenigstens vor ihm Respekt haben. Doch diese wittern ihre große Chance. Im Gleichnis heißt es, der Sohn ist der Erbe und Erbe ist immer der, der einen Besitz dann für immer in Händen halten wird im Volk Israel. Wenn wir den um die Ecke bringen, wenn also der Weinbergsbesitzer keinen Erben mehr hat, dann wird der Weinberg uns gehören, so denken sie sich's. Hier redet Jesus natürlich von sich selbst, von seiner unmittelbaren Zukunft und dass die führenden Leute ihn töten und aus der Gemeinschaft Israels ausschließen wollen. Und wir haben es auch eindrücklich vorgelesen bekommen, sie merkten das, dass Jesus hier von ihnen redete. Und es ist schon auch interessant, als Jesus dieses Gleichnis erzählte, da hatten nämlich die Hohenpriester und Ältesten schon den Plan, ihn umzubringen, aber niemand wusste es. Das war ein geheimer Plan. Und sie werden nicht wenig erschrocken sein, als sie dann ganz frei von Jesus ausgesprochen hörten, dass er weiß, was ihm bevorsteht, beziehungsweise was sie mit ihm vorhaben. Und dass er diesen Plan gegen ihn zu töten, eindeutig als einen Komplott gegen Gott wertet und nicht nur gegen ihn. Doch nun zu uns und unserer Kirche heute. Kann es passieren, dass Kirchenleitung heute und auch wir, die kleinen Kirchenleiter einer kleinen Familienkirche, wenn man so will, dass wir in dasselbe Fahrwasser geraten wie die bösen Pächter des Weinbergs im Gleichnis. Dass wir Gott pro forma noch verehren, in Wirklichkeit aber nichts wissen wollen, weil es viel schöner ist, unser eigenes Süppchen zu kochen und nur an uns und unser Menschliches zu denken. Wir machen ja viel in der Kirche. Wir machen Statistiken und Untersuchungen. Wir haben immer wieder neue Ideen. Wir treiben Projekte voran. Die Strategien, die entwickelt werden und die Programme, um der Kirche Zukunft zu geben. Ich glaube, das ist so das Unwort des Jahres in der Kirche, Zukunft der Kirche. Die nehmen kein Ende und binden auch sehr viel Kräfte. Die Frage ist aber nur die, ob wir dabei auch noch an den denken, dem die Kirche gehört und nach seinem Willen fragen, nämlich an Gott. Oder ob es passieren kann, dass Gott, wenn er sich denn dann in Erinnerung rufen würde, als der große Störer dasteht. Wir machen doch unsere Kirche gerade so schön, jetzt bleib du mal weg, du verdirbst unser Spiel bloß. Du bist ein Eindringling. Sie haben ein Bild von sich, ich habe es Sehtest genannt, weil das sehr klein ausgedruckt wird. Das ist in der, jawohl, das ist in der Kirche in Stadtkirche in Wittenberg, also des Zentrums der lutherischen Reformation, und ist von Lukas Cranach, dem Jüngeren, und es heißt Weinberg des Herrn. Da ist damals die Zeit des 16. Jahrhunderts dargestellt, bitte nicht erschrecken, falls jemand katholisch ist jetzt unter Ihnen. Da ist auf der linken Seite sind die Kardinäle und der Papst und die katholischen Geistlichen, und die machen Folgendes: Sie schütten den Brunnen zu, sie roden die Weinberge, die Weinstöcke im Weinberg des Herrn, sie reißen den Zaun ab, also sie machen alles, um den Weinberg des Herrn zu zerstören. Auf der rechten Seite, da sind die braven Reformatoren und ihre Leute, die hegen und pflegen den Weinberg, die reparieren den Zaun, die schöpfen aus der Quelle, aus dem Brunnen Gottes lebendiges Wasser heraus, und rechts, da sehen Sie die Kinder, die braven Kinder vorne knien und die evangelischen Christen, wie sie anbeten und ehrfürchtig sind vor Gott. Dieses Bild mag die Situation des 16. Jahrhunderts treffend schildern. Wenn man jetzt aber sagen dürfte, die Evangelischen sind die Guten, die Katholischen die Schlechten, da wäre ich heute sehr vorsichtig, das ist nicht mehr so. Sondern ich bin so dankbar, dass es heute ganz anders geworden ist, dass wir als Katholische und Evangelische und auch noch anders orientierte Christen in ökumenischer Verbundenheit miteinander am selben Strang ziehen dürfen und dass wir uns bemühen dürfen, der Herrschaft Gottes in seiner Kirche gemeinsam Raum zu geben. Denn dann sind wir gute Pächter des Weinbergs, wenn wir das wirklich versuchen. Wie schön, dass es dieses Jahr wieder eine ökumenische Bibelwoche geben wird. Draußen am Ausgang liegen so Flyer, die Sie gerne mitnehmen können. Und auch an der ökumenischen Bibelwoche, also als es die noch gab vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, da ließ es sich schon so beobachten, da sind sehr viele katholische Christen, sehr viele Christen aus der Freikirche drin und auch einige Christen von unserer Gemeinde. Also es ist nicht mehr so, dass nur die evangelisch-lutherischen da sitzen und andächtig auf Gottes Wort hören, sondern das hat sich Gott sei Dank gemischt, dass die ganze Christenheit da sitzt und auf Gott achtet. Wir werden einen ökumenischen Kinderbibeltag haben im Rahmen der Bibelwoche. Und vorgestern war ein schöner ökumenischer Weltgebetstag in unserer Stadt, sogar in unserem evangelischen Martin-Luther-Haus. Ich glaube, es waren, Adelheid, 30 Leute oder so ungefähr da. Und auch schön gemischt durch alle Konfessionen. Das Gleichnis ist von Jesus ist für mich deswegen zugleich auch eine Mahnung, quer durch die Konfession. Wenn es schon mehrmals dazu hatte kommen können, zur Zeit der Propheten im 16. Jahrhundert und wer weiß wann noch, dass der Weinberg Gottes verwahrlost und gottlos geworden ist, dann kann uns das heute auch wieder passieren. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht passiert. Deshalb müssen wir ständig darauf achten, dass wir Gott aus seiner Kirche nicht herausdrängen, dass wir seinem Wort wirklich noch Raum geben und auch darauf achten, dass wir es heilig halten, dass wir zu ihm von Herzen beten und den Kontakt zu ihm nicht abreißen lassen, dass wir uns gerne zu ihm bekennen und zu der Liebe, die er uns zeigt und die wir ihm erwidern sollen, dass wir ihn, den Herrn des Weinbergs und seinen Sohn Jesus Christus, von ganzem Herzen lieben, was ja, wie Jesus sagt, das höchste Gebot von allen ist. Wenn wir das Gleichnis von den bösen Weingärtnern unvoreingenommen hören, also jetzt mal ohne zu wissen, dass Gott damit sein Volk oder die Kirche meint, dann werden wir Wut entwickeln, Wut und Zorn gegenüber den Pächtern, dass diese die Knechte und den Sohn des Herrn als Störung empfinden, das ist doch eigentlich ungeheuerlich, es ist eine Frechheit. Und wie sie mit den Knechten und dem Sohn umspringen, das ist Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Frage ist dann, wie lange schaut Gott denn noch zu im Laufe dieses Gleichnisses? Warum schreitet der Weinbergsbesitzer denn nicht ein? Warum schickt er nicht einmal einen Knecht und nachdem dieser wieder fortgeschickt worden ist, schickt er seine Soldaten? Warum schickt er noch einmal einen Knecht und noch einmal und zuletzt seinen Sohn und lässt sogar zu, dass dieser getötet wird? Wir merken, dass unser Gleichnis nicht nur ein Gleichnis von der Machtgier und Willkür der Pächter des Weinbergs ist. Es ist zugleich auch ein Gleichnis von der sehr großen, unermesslichen Geduld, Güte und Liebe Gottes. Das gerechte Gericht Gottes, den gerechten Zorn über all unsere Bosheit, die hält Gott lange zurück. Ganz am Ende des Gleichnisses kommt es dann natürlich. Jesus fragt, was wird der Herr wohl machen? Ja, er wird die Pächter zur Rechenschaft ziehen und den Weinberg anderen geben. Aber bis dahin vergeht lange, lange Zeit. Wir kriegen keinen Platzverweis von Gott, keine rote Karte, sondern er zeigt uns allenfalls die gelbe Karte. Und das heißt, wir haben Zeit zur Umkehr als seine Kirche, Zeit, uns immer wieder ihm neu zuzuwenden. Wir haben Zeit zum Neuanfang. Und indem Jesus zulässt, dass Christus durch Menschenhand unschuldig hingerichtet wird, zeigt er uns, wie sehr er uns liebt. Gott liebt auch die bösen Pächter. Gott liebt auch die, die ihm Übel zusetzen. So wie wir es im Wochenspruch ja schon gehört haben, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Kirche ist bedroht, liebe Gemeinde, nicht nur von außen durch verschiedenste Verfolger, auch von innen durch die Eigenmächtigkeit ihrer Leiter und ihrer Christen. Beides aber, die Bedrohung von innen und von außen, wird überwunden durch die Liebe und Geduld unseres Herrn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist und der seine Kirche, seinen Weinberg bis heute trägt und erhält. Dafür sei ihm Lob und Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.